DW Wissen mit Andreas Simons. Und bei uns geht es heute um diese Themen. Plastik ohne Erdöl. Mit einem neuen Verfahren stellen Forscher Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen her. Müllstrudel im Meer. Wir sprechen mit einem Meeresökologen über die Verschmutzung der Ozeane, die durch kleinste Plastikpartikel verursacht wird. Und Großwildjagd für den Artenschutz. Warum der legale Abschuss von Elefanten durchaus gewollt ist. Außerdem geht es heute bei uns um umprogrammierte Herzzellen, neu entdeckte Froscharten und zu große Dinosaurier. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft. So, und jetzt hören Sie mal her. Tüten, Joghurtbecher, Schokoladenverpackungen, Besteck und die gute alte Tupperdose. Und auch hier bei mir im Studio mein Kopfhörer, die meisten Teile meines Mikrofons, alle Regler am Pult, das Gehäuse vom Monitor und auch der Stuhl, auf dem ich sitze. Alles ist aus Kunststoff. Unser Bedarf an Kunststoff oder Plastik ist enorm. Allein in Europa liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei rund 100 Kilogramm pro Jahr. Die meisten der Kunststoffe werden heute synthetisch aus ungesättigten Kohlenwasserstoffverbindungen hergestellt. Ihr gängigster Rohstoff ist dabei das Erdöl. Aber da Erdöl nur noch in begrenzter Menge vorhanden ist, ist die Kunststoffindustrie auf der Suche nach alternativen Herstellungsverfahren. Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut in Oberhausen haben eines entwickelt. Klaus Deuse.
In den Laboren des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik surren diverse Apparaturen, die Wissenschaftler ständig im Auge behalten. Doch die, die in den dicht abgeschlossenen Behältnissen eifrig ihrer Arbeit nachgehen, hört und sieht man nicht. Es sind Bakterien bei der Produktion von Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Karl-Heinz Bretz, Biologe am Fraunhofer-Institut in Oberhausen, beschreibt den nicht sichtbaren Vorgang.
Mithilfe von Mikroorganismen wird aus Kohlenhydrate, sprich Stärke, Melasse, Zucker, wird mithilfe von Mikroorganismen Milchsäure oder Bernsteinsäure hergestellt. Diese Bernsteinsäure oder Milchsäure wird anschließend aufgereinigt und steht dann für die Polymerisation zu Kunststoffen zur Verfügung.
In einem sogenannten Fermenter wandeln die Bakterien die Nährstoffe zu organischen Säuren um. Im Labormaßstab, sagt Biologe Bretz, kommen so um die 100 Milliliter zusammen. Später dann im industriellen Prozess geht es um ganz andere Größenordnungen. Dann sollen es über 100 Kubikmeter werden. Sehen kann man nichts, also beschreibt Karl-Heinz Bretz, was chemisch passiert.
Das müssen Sie sich einfach vorstellen wie ein wachsender Faden. Diesen Faden müssen Sie sich vorstellen, der knäult sie zusammen wie ein Wollknäuel. Und das bildet ja an und für sich schon den eigentlichen Kunststoff. Mit entsprechenden Additiven wird dann die entsprechenden Objekte wie zum Beispiel Kugelschreiber oder sonstige Kunststoffteile hergestellt.
Allerdings nicht an Ort und Stelle, sondern im Biotechnologielabor nebenan. Dort schäumt in einer Apparatur ein weißes, flüssiges Gemisch auf, das auf den ersten Blick mit Kunststoff überhaupt noch keine Ähnlichkeit hat. Chemische Prozesse sind für Laien schwer zu erklären. Rodion Kopitzky versucht es trotzdem.
Wir sehen hier einen Polymerisationsreaktor. Dort haben wir eine Säure vorgelegt und diese Säure setzen wir mit einem Alkohol um. Dann entsteht eine sogenannte Esterbindung unter Abspaltung von Wasser.
Heraus kommt schließlich eine chemische Verbindung mit zwei Säuregruppen, eine links, eine rechts vom Molekül. Rodion Kopitzky sucht nach einem einleuchtenden Vergleich.
Wir können uns das einfacher betrachtet auch vorstellen. Wir nehmen Jungs und wir nehmen Mädchen und die reichen sich immer links und rechts die Hand. Dann hätten wir sozusagen ein Bild für ein Polymer aus Jungs und Mädchen.
Bei einem Polymer handelt es sich um eine chemische Verbindung aus Riesenmolekülen. Diese Riesenmoleküle gewinnen die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts aus Holz und aus klassischen Ackerpflanzen wie Weizen und Mais oder bestimmten Naturfasern und verarbeiten sie anschließend zu Kunststoff. Anders als bei der herkömmlichen Kunststoffherstellung verwenden sie dabei keinen einzigen Tropfen Erdöl. Weltweit werden jährlich rund 365 Millionen Tonnen Kunststoffe hergestellt, bislang überwiegend auf der Basis von Erdöl. Doch Erdöl ist nicht nur teuer und schädlich für die Umwelt, sondern auch nur noch begrenzt verfügbar. Daher gilt es, Alternativen zu finden. Die Lösung, die Fraunhofer gefunden haben, heißt nachwachsende Rohstoffe. Als Ausgangsstoff nutzen die Forscher Zellulose, die durch einen chemischen Prozess und Beimischungen verschiedener Zusatzstoffe zu einem fließfähigen Material wird. Es ist formbar und hält Temperaturen bis zu 110 Grad Celsius stand. Als Endprodukt findet man es schon heute als Plastikbesteck, PC-Tastatur oder als Tiefkühlkostverpackung im Handel und in der Innenraumverkleidung fast jeden Autos. Anders als beim Erdöl wachsen bei der Kunststoffherstellung aus Holz oder Pflanzen die Rohstoffe nach. Und auch zu diesen Verfahren gibt es bereits Alternativen.
Einerseits kann man die Synthesevorleistung der Natur nutzen. Das ist zum Beispiel bei Zellulose oder Stärke der Fall. Das heißt, eine Pflanze baut über Licht und Wasser und Nährstoffe aus dem Boden ein Polymergerüst auf. Das wird durch uns noch umgewandelt und zu einem verarbeitungsfähigen Kunststoff umgeformt. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Bakterien mit Nahrungsmitteln, mit stärkehaltigen Substanzen quasi zu füttern. Die Bakterien fressen diese Substanzen und stellen dabei kleine Moleküle her. Und mit diesen Molekülen wird klassische Chemie gemacht. Das heißt, sie werden zu Kunststoffen polymerisiert, zu Kunststoffen aufgebaut.
Nach diesen vom Fraunhofer-Institut in Oberhausen entwickelten Prozessen werden in Deutschland jährlich inzwischen über 10.000 Tonnen an Biokunststoffen hergestellt. Mittelfristig, da ist sich Thomas Wort gesicher, könnte man den Kunststoffbedarf allein durch Biokunststoffe decken. Und dass die Nachfrage die Produktionskapazitäten der Oberhausener bei weitem übersteigt, sehen die Wissenschaftler als Bestätigung, mit ihrem Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen auf dem richtigen Weg zu sein.
Der Wind hat gedreht und die Flut kommt herein, dunkelgrau mit einem silbrigen Schein. Und über die Moore, da fliegt schon die Gischt, wenn die Welle aufläuft und die Brise auffrischt. Mit einem Mal füllen sich die Priele im Sand und über den kahlen, verlassenen Strand treibt der Wind trockene Algen und Schaum vor sich her. Es ist da das gewaltige, ewige Meer.
Ja, auch das Meer hat einiges mit Plastik und Kunststoffen zu tun. Rund 225 Tonnen Kunststoff werden jedes Jahr weltweit produziert. Etwa 10% davon, so rechnen jedenfalls viele Wissenschaftler hoch, landen früher oder später als Plastikmüll in den Ozeanen. Professor Martin Wahl, Sie sind Meeresökologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR in Kiel. Wenn wir diese Schätzung jetzt mal übernehmen, das bedeutet ja dann, dass mehr als 20 Tonnen Plastikmüll im Meer landen pro Jahr. Was passiert denn mit diesem Abfall in den Ozeanen?
Diese 20 Tonnen, das hört sich natürlich erstmal gar nicht so viel an, wenn man das umrechnet auf das Volumen des Meeres. Aber es verteilt sich ja nicht gleichmäßig. Und was wir in den Medien sehen, was wir natürlich auch sehen, wenn wir mit Schiffen unterwegs sind, das sind diese treibenden großen Plastikpartikel an der Wasseroberfläche. Plastikflaschen, Plastiktüten, irgendwelche Bierkästen oder ausrangierte Fischernetze. Und das sieht zum einen hässlich aus, aber das ist das geringste Problem. Zum anderen kann es natürlich intensiv mit der Meereswelt und vor allem mit der biologischen Meereswelt interagieren. Und das ist das größere Problem, unter dem wir auch letztendlich dann leiden werden. Einerseits können diese Plastikpartikel aufgenommen werden, und zwar je nach Größe von unterschiedlich großen Organismen, also für Meeresvögel bzw. Meeressäuger und auch Fische. Das führt zu mechanischer Beschädigung des Verdauungstraktes und zu dem irrtümlichen Glauben des Konsumenten, dass er satt ist, aber nichts zu verdauen hat. Das ist sicherlich ein Aspekt des Schadens, der angerichtet wird, und auch ein Aspekt, der relativ gut untersucht wurde für größere Tiere. Aber nicht aller Müll ist groß, sondern ein ganz beträchtlicher Anteil des Kunststoffabfalles ist kleinpartikulär. Und alle großen Partikel werden irgendwann zerrieben und werden klein, sodass wir also eine meiner Meinung nach noch unbekannte Menge an kleinsten Plastikpartikeln haben, die im Meerwasser unterwegs sind. Und das ist meiner Meinung nach ein wesentlich größeres Problem als das Ästhetische, was ich eben angesprochen habe.
Wodurch werden die Plastikteile zerkleinert?
Also einerseits werden sie von der UV-Strahlung angegriffen. UV-Strahlung, die zerreißt einfach die chemischen Bindungen in diesen Stoffen und sie werden dadurch brüchig. Und andererseits werden sie auch mechanisch zerlegt durch Wellenschlag und zerfallen dann in zunehmend kleine Einheiten.
70% dieses Plastikmülls, wenn er dann zerkleinert ist, sinkt irgendwann Richtung Meeresboden ab. Was stellt er denn da für Schäden an?
Also zunächst einmal sinkt er ja durch die Wassersäule, und das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, dass das Wasser, die Konsistenz des Wassers durch eine Gegenwart von zahlreichen Plastikpartikeln natürlich insofern verändert wird, als wir plötzlich eine große Zahl von festen Oberflächen im Wasser haben. Die sind zwar klein, aber aus der Sicht von Bakterien zum Beispiel oder Kleinstalgen sind diese Oberflächen doch respektabel, sodass wir davon ausgehen können, das ist noch nicht untersucht, aber wir können davon ausgehen, dass wir eine ganz andere Dynamik in der Mikrobiologie im Wasser haben, wenn wir also eine höhere Konzentration von diesen Feinstpartikeln haben. Wenn die jetzt durch die Wassersäule herabsinken und an den Meeresboden kommen, dann treffen sie, in der Wassersäule natürlich auch schon, aber im Meeresboden erst recht, auf suspensionsfressende Organismen. Das sind also Tiere, die sich durch die Filtration des Wassers ernähren und aus dem gefilterten Wasser dann normalerweise Nahrungspartikel aufnehmen. Diese Nahrungspartikel werden manchmal chemisch identifiziert, dann kann man sicherlich zwischen guter Nahrung und Plastikpartikel unterscheiden, aber sehr oft werden sie nur mechanisch sortiert. Und wenn dann diese Suspensionsfresser also eine große Anzahl an Plastikpartikeln aufnehmen, dann geht ihnen das ähnlich wie dem Albatros, der eine Plastiktüte frisst und sich satt fühlt, aber nichts zu verdauen hat. Das ist also sicherlich ein großes Problem, das auch noch meines Wissens praktisch nicht untersucht ist. Wenn dann dieser Regen an Plastikpartikeln auf den Meeresboden trifft, dann wird das Sediment mit Plastikpartikeln versetzt. Das hat man auch schon an sehr vielen Stränden festgestellt, rings um den Globus. Das passiert natürlich auch unter Wasser. Und wenn jetzt die Konzentration an Plastikpartikeln im Sediment einigermaßen ansteigt, dann dürfte sich auch die Konsistenz und die Dichte des Sedimentes ändern. Und das hat natürlich mechanische Auswirkungen auch auf die Organismen, die im Sediment leben.
Was ist denn mit den Plastikteilen, die an der Oberfläche schwimmen? Wäre das nicht eine Lösung, die abzufischen? Also mit einem feinmaschigen Schleppnetz dann an Land zu bringen, dort zu verbrennen oder im besten Falle sogar zu recyceln?
Das kann man natürlich versuchen, wenn die nötigen Finanzen dafür zur Verfügung stehen. Und gerade an diesen berühmten Wirbeln, wo die Plastikpartikel sich ansammeln, könnte das sogar möglich sein. Aber das sind ja nur die Hotspots, das sind ja nur die Konzentrationspunkte, wo also die Dichte des Abfalls sehr hoch ist. Wir haben Plastikmüll überall auf den Meeren. Man trifft sie ständig an und selbst an der fast jungfräulichen saudi-arabischen Rotmeerküste, wo wir kürzlich waren, liegt überall Plastik rum. Also das ist hoffnungslos, den in irgendeinem respektablen Anteil wieder einsammeln zu können. Ich glaube, die einzige Lösung ist, dass man von dem Plastik wegkommt und biodegradable Plastiksorten oder Kunststoffarten herstellt, solche, die also zersetzt werden können von Mikroorganismen. Das ist möglich, das gibt es bereits. Also die müssten einfach nur im großen Stil eingesetzt werden.
Hier sagen Sie, es ist ein Riesenproblem. Das ist auch genau, wenn man zu dem Thema recherchiert oder im Internet liest oder Aufsätze liest, genau die eine Meinung, dass gesagt wird, Plastikmüll in den Ozeanen, das drängt dieses Problem. Die anderen dagegen behaupten, ja, den Plastikmüll im Meer, den gibt es zwar, aber das Ausmaß des Problems ist nicht so groß, wie es immer gemacht wird. Wer hat denn da recht?
Das kann man wahrscheinlich überhaupt nicht entscheiden, denn die Unbekannten sind riesig groß. Es gibt keine verlässlichen Zahlen. Ganz besonders, was den kleinpartikulären Müll angeht. Wir haben jetzt mit einer Unterstützung des WWF vor einem Monat ein Segelschiff auf Reisen geschickt, das jetzt 3 Jahre lang, vielleicht sogar 4 Jahre lang um die Welt reisen wird und jeden Tag Wasserproben nimmt, um den kleinpartikulären Müll zu quantifizieren. Also in 3 Jahren sind wir wesentlich schlauer. Jetzt kann das wahrscheinlich noch niemand entscheiden.
Und tobend und tosend schlägt es an die Klippen mit ungebrochener Urgewalt. Ich schmecke den salzigen Staub auf den Lippen, denn das Meer, das ergibt sich uns wohl nicht so bald. Wie wir es vergiften, missachten und schänden, wir stören nicht lange sein Gleichgewicht. Es wird uns nur abschütteln von seinen Stränden. Wir brauchen das Meer, doch das Meer braucht uns nicht.
Die Meere sind verschmutzt. Glücklich die Tiere, die in sauberen Regionen unserer Welt leben. Zum Beispiel diese Frösche, um die es jetzt geht.
Wie viele Tierarten es auf der Welt gibt, weiß man nicht so genau. Die Schätzungen liegen zwischen 10 und 100 Millionen. Jeden Tag sterben zahlreiche Arten aus und fast täglich finden Wissenschaftler allerdings auch neue, vor allem in Wäldern, die noch immer wenig erforscht sind. So wurden auch jetzt wieder zwei bislang unbekannte Frösche entdeckt, und zwar in den dichten, bemoosten Bergwäldern der Philippinen. Die Frösche gehören zur Gattung der Platymantis. Einen genauen Namen haben sie aber noch nicht. Wissenschaftler verschiedener internationaler Organisationen entdeckten die Amphibien während eines einmonatigen Forschungsprojekts zur Biodiversität. Das teilte jetzt die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ mit. Der Fund zeige, wie artenreich diese Region sei und wie wenig man bislang über die Artenvielfalt dort wisse und wie wichtig es deswegen sei, die Wälder zu schützen. In den letzten 10 Jahren sind auf den Philippinen insgesamt 32 neue Arten entdeckt worden. Die Frage, warum die Dinosaurier nach einem Meteoriteneinschlag ausstarben, während die Säugetiere dagegen überlebten, die ist bis heute nicht ganz geklärt. Ein Forscherteam der Universität Zürich vermutet, dass die enorme Größe einiger Dinosaurierarten dazu beigetragen haben könnte. Der Grund: viele Pflanzen wuchsen nach einem gewaltigen Meteoriteneinschlag vor rund 65 Millionen Jahren nicht mehr. Die Nahrungsgrundlage für größere Pflanzenfresser verschwand damit. Mit ihnen wiederum starb die Nahrung der großen Fleischfresser. Kleineren Dinosauriern gelang es nach Meinung der Forscher dagegen auch unter sehr bescheidenen Verhältnissen zu überleben. Sie fraßen kleine Restmengen von Pflänzchen, Insekten und anderen wirbellosen Tieren. Da es aber kaum kleine Dinosaurier gab, war deren Kampf mit ähnlich großen Säugetieren um die verbliebene ökologische Nische schnell verloren. Das sei der Siegeszug der Säugetiere und das Ende der Dinosaurier gewesen. US-amerikanische Forscher haben bei lebenden Mäusen Herzzellen umprogrammiert und aus Bindegewebszellen schlagende Herzmuskelzellen gemacht. Die neuen Zellen seien voll funktionsfähig und fügten sich hervorragend in den bestehenden Herzmuskel ein, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature. Die Wissenschaftler führten bei den Versuchstieren einen künstlichen Herzinfarkt herbei und behandelten sie anschließend mit Eiweißen, sogenannten Transkriptionsfaktoren, die in der Lage sind, Gene zu steuern. Mit Hilfe von Viren brachten die Forscher die Eiweiße dann in die Bindegewebszellen der Mäuseherzen ein. 3 Monate nach der Injektion konnten die Herzen der stammzelltherapierten Tiere mehr Blut pumpen als die der unbehandelten Artgenossen. Der erlittene Schaden durch den Herzinfarkt war zumindest teilweise behoben. Die Ergebnisse machen Hoffnung, dass dieses Verfahren möglicherweise bald auch bei Menschen angewendet werden kann.
Und damit weg von herzkranken Mäusen hin zu den Elefanten in den Weiten der afrikanischen Savanne und zum europäischen Hochadel sowie einer großen Naturschutzorganisation. Denn zwischen diesen dreien gibt es seit einigen Tagen eine direkte Verbindung. Herausgekommen ist die allerdings nur, weil sich der spanische König Juan Carlos in der vergangenen Woche bei der Elefantenjagd in Botswana die Hüfte gebrochen hat. Juan Carlos ist nämlich nicht nur spanischer König, sondern auch Ehrenpräsident der Naturschutzorganisation WWF. Und das lässt sich mit der Großwildjagd, insbesondere auf Elefanten, nun gar nicht gut vereinbaren. Das Ganze führte zu einer Diskussion nicht nur über die Aktivitäten des WWF, sondern auch über die Elefantenjagd im Allgemeinen.
Die legale Jagd auf Elefanten bereitet der Naturschutzorganisation WWF ordentliche Kopfschmerzen. In Botswana und einigen anderen afrikanischen Ländern ist die Jagd auf Elefanten gegen Bezahlung erlaubt. Das lässt sich nur schwer mit dem Image der Naturschutzorganisation in Einklang bringen, die gerne mit Elefanten, Pandas oder Tigern für Spenden wirbt. Aber manchmal ist eine offizielle, regulierte Jagd grausameren Alternativen vorzuziehen, sagt WWF-Pressesprecher Roland Gramling.
Die Vision des WWF ist, dass in Afrika wieder genügend Lebensraum für große Elefantenherden gibt. Dafür arbeiten wir. Wir haben feststellen müssen, dass der schlimmste Feind der Elefanten die Wilderei ist. Also jedes Jahr werden 12.000 Elefanten gewildert. Und wir haben genauso lernen müssen, was für Naturschützer auch eine Herausforderung ist, sage ich mal, dass unter gewissen Umständen eine geregelte Jagd im Sinne des Naturschutzes toleriert werden muss, weil sie einfach der Armutsbekämpfung dient und auch damit der Wildereibekämpfung dient.
Ob Elefanten offiziell gejagt werden dürfen, hängt von der Größe der Bestände ab. Die ist in den 38 afrikanischen Ländern, die die riesigen Tiere beheimaten, sehr unterschiedlich. Melanie Virtue ist in Bonn beim UN-Sekretariat für den Schutz wandernder Tierarten tätig. Dort ist sie für internationale Abkommen, unter anderem zum Schutz der gefährdeten westafrikanischen Elefanten, zuständig.
Particularly in southern Africa.
Im südlichen Afrika funktioniert das Elefantenmanagement besonders gut, sodass die Bestände in manchen Regionen sogar wachsen. Dort hat es in der Vergangenheit kein großes Problem mit der Wilderei gegeben. Diese Länder erlauben heute die Trophäenjagd. Das gilt unter anderem in Botswana, wo der spanische König neulich auf die Jagd ging. In Ost-, Zentral- und in Westafrika ist die Situation eine andere. Die Elefantenbestände sind dort weit stärker bedroht, die Tiere sind weiter verstreut und die illegale Tötung von Elefanten ist ein großes Problem.
Trotz strenger Regulierung stellt der lukrative illegale Handel mit Elfenbein, vor allem auf dem asiatischen Markt, nach wie vor eine große Bedrohung für die Elefantenbestände in diesen Regionen dar. In Trockengebieten konkurrieren die riesigen Tiere außerdem mit ihren menschlichen Mitbewohnern um immer knapper werdende Ressourcen, vor allem um Wasser. Im südlichen Afrika dagegen werden Elefanten teilweise auch in Nationalparks erlegt, um die Bestände zu regulieren. Außerhalb der Reservate wird dann die kontrollierte Trophäenjagd genehmigt.
Diese Jagd findet in Gebieten statt, die von den örtlichen Gemeinden kontrolliert werden. Diese Gemeinden erhalten ziemlich viel Geld durch den Verkauf von Jagdgenehmigungen. Wenn man in einer Gegend wohnt, wo es Elefanten gibt und man einen kleinen Garten hat, wo man Mais oder Bohnen anpflanzt, dann kann eine Elefantenherde das Ganze in einer Nacht komplett zerstören. Sie zerstören damit nicht nur das Einkommen der Familie, sondern die ganze Lebensgrundlage.
Unter diesen Umständen ist eine kontrollierte Jagd oft die bessere Alternative, sagt WWF-Sprecher Gramling.
Voraussetzung dafür ist, dass keine gefährdeten Arten gejagt werden, dass die Jagd unter strenger gesetzlicher Kontrolle stattfindet und dass die Population der bejagten Art nicht abnimmt. Außerdem müssen die Erlöse aus der Jagd natürlich vor Ort den Menschen zugutekommen oder dem Naturschutz. Und dann kann man sie tolerieren. Gerade in Botswana, wo eben Juan Carlos war, war die legale Trophäenjagd 2001 bis 2003 verboten. Und da hat es ausgerechnet in diesem Zeitraum einen schrecklichen Boom der Wilderei gegeben.
Artenschutzexpertin Melanie Virtue betont, dass Elefanten auch ohne die Erteilung von Jagdgenehmigungen bedroht sind, wenn es zu Konflikten mit der Bevölkerung vor Ort kommt.
Wenn die Menschen keinen Vorteil davon haben, dass sie Elefanten in ihrem Gebiet dulden, dann töten sie sie sowieso. Es gibt einen Grund, warum die Wölfe und Bären in Nordeuropa weitgehend ausgestorben sind. Die Menschen wollten sie dort einfach nicht haben. Das heißt, man muss den Leuten irgendeinen Anreiz bieten, die Tierbestände zu erhalten.
Die Jagdaktivitäten ihres spanischen Ehrenpräsidenten hat die Umweltorganisation WWF unter Druck gesetzt. Spender wollen wissen, ob Geld aus solchen Trophäenjagden auch in die Naturschutzprojekte des WWF in Afrika einfließt. Dies verneint WWF-Sprecher Roland Gramling nachdrücklich.
Wir nehmen kein Geld von Trophäenjägern an. Der WWF toleriert die Jagd unter gewissen Voraussetzungen, wie etwa, dass sie unter gesetzlicher Kontrolle stattfindet. Und wichtig ist, dass die Gelder und die Erlöse der Jagd vor Ort den Leuten zugutekommen. Das heißt, dass die Gemeinden vor Ort, wie etwa das in Namibia passiert, von dieser Jagd profitieren und dort zum Beispiel Schulen gebaut werden können oder wieder in den Naturschutz durch diese Gemeinden investiert wird.
Sagt Roland Gramling, der Sprecher von WWF Deutschland, im Beitrag von Irene Quayle. Weitere Themen aus Wissenschaft und Umwelt finden Sie auch auf unserer Internetseite. www.dw.de/wissenschaft lautet die Adresse. Dort gibt es auch das gesamte Interview mit dem Sprecher des WWF und natürlich finden Sie dort auch diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Andreas Simons. Ich sammle jetzt meinen Plastikmüll wieder ein und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Machen Sie es gut und vor allem seien Sie nett zu den Elefanten.
Musik.